Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Das Janusgesicht der Chemie.
Die Wirkung ist meist erfreulich. Pflanzenschutzmittel sorgen dafür, dass Nutzpflanzen nicht von Insekten gefressen, von Schadpilzen vergiftet oder von Unkräutern verdrängt werden. Die Ernte wird um Längen besser und die Lebensmittel unter Umständen auch gesünder. Doch Sie ahnen es vermutlich schon, es gibt auch Nebenwirkungen. Andere Organismen als beabsichtigt werden gleich mitgeschädigt oder das Produkt ist doch nicht ganz so gesund, wenn wir in Menschen das in kleinen Dosen aufnehmen. Es ist also zumindest eine starke Regulierung nötig, damit solche Schäden in Grenzen gehalten werden können. Und oft ist weniger beim Einsatz von Pestiziden mehr. In unserer Serie zum Thema Chemikalien nimmt Daniela Siebert jetzt Pflanzenschutzmittel unter die Lupe.
Pestizide, auch als Pflanzenschutzmittel bezeichnet, unterteilen sich in drei Kategorien. Fungizide gegen unerwünschte Pilzerkrankungen, Insektizide gegen unerwünschte Insekten und Herbizide gegen unerwünschte Pflanzen. Allerdings schädigen Pestizide häufig auch Arten abseits ihres eigentlichen Ziels. Zudem können Wind und Regen die Substanzen umverteilen. Manchmal verursachen Abbauprodukte eine lange Verweildauer ein Problem. Oder auch Zusätze, die im Pflanzenschutzmittel eigentlich nur den Wirkstoff bzw. die Chemikalienrezeptur verbessern sollen. Jens Dauber vom Thünen-Institut für Biodiversität beschreibt, wie ein Beistoff, der für die Haftung des Mittels sorgt, unbeabsichtigt die Atemwege anderer Insekten blockiert.
Was gar kein toxischer Effekt ist, sondern einfach ein Effekt vielleicht der Erstickung. Aber dadurch, dass es eben diese Eigenschaft hat, hier einzuhüllen, zu verkleben, kann eben hier ein Effekt entstehen.
Andere schädliche Effekte durch Herbizideinsatz illustriert Dauber am Beispiel von Laufkäfern. Die leben von Blattläusen und anderen Schädlingen und von Wildkräutern.
Wenn jetzt die Ackerwildkräuter weggespritzt werden, die die Samen produzieren, von denen sich diese Tiere ernähren, dann fehlt ihnen auch hier die Ernährungsgrundlage.
Über Fungizide und ihre Effekte auf die Artenvielfalt, insbesondere auf die zahlreichen Organismen im Boden, wisse man generell noch zu wenig, urteilt Jens Dauber.
Die Wirkungen dieser Fungizide auf den Boden und auf die Bodenmikrobiome, die ja auch stark von Pilzen auch in ihrer Leistung bestimmt werden, sind noch relativ wenig erforscht. Also hier wissen wir wenig, aber es ist anzunehmen, dass hier natürlich Nahrungsketten auch stark beeinflusst werden.
Matthias Lies, Experte für Gewässerökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, beobachtet, dass die unerwünschte Giftwirkung der Mittel Arten unterschiedlich hart trifft.
Diese Empfindlichkeit ist eben nicht nur die reine Empfindlichkeit gegenüber dem Schadstoff, sondern es kommt auch noch solche ökologischen Eigenschaften dazu, wie können diese Arten schnell wieder einwandern, können die sich schnell vermehren und dergleichen mehr.
Die Hälfte der empfindlichen Arten, die er untersucht hat, seien aus den Agrargewässern schon verschwunden. Etwa viele Libellenarten und Eintagsfliegen. Für die Zulassung von Pestiziden und ihren Einsatzmöglichkeiten ist in Deutschland das BVL, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, zuständig. BVL-Abteilungsleiter Martin Streloke skizziert die vielen Schutzebenen.
Da werden Prüfungen gemacht mit Vögeln, mit Gewässerorganismen, mit Bodenorganismen, mit Pflanzen. Und erst wenn vor einer Zulassung festgestellt wird, dass es da nicht mit unannehmbaren Auswirkungen auf diese Organismen zu rechnen ist, nach den gesetzlichen Regelungen, dann kann zugelassen werden. Das heißt, grundsätzlich ist davon auszugehen, dass diese Arten gar nicht geschädigt werden.
Das BVL reagiert auf neue Erkenntnisse. Immer häufiger würden auch die fertigen Produkte und nicht nur die Wirkstoffe geprüft, so Streloke. Weil manche Inhaltsstoffe die Giftigkeit verändern können. Einen weiteren Schutz bieten die vom BVL erlassenen Anwendungsvorschriften. In diesem Rahmen würden beispielsweise auch die zulässigen Gerätschaften, Ausbringungsformen und Zeiten sowie Abstandsregeln immer wieder verändert, so Martin Streloke, etwa zu Gewässern. Besonders folgenreich intervenierte seine Behörde, als sich 2008 eine gängige Behandlungsmethode von Mais-Saatgut mit Insektiziden als bienenschädlich erwies. Die Körner wurden mit Neonicotinoiden, unter anderem Clothianidin, präpariert. Doch das Gift wirkte auch auf Bienen im Nachbarfeld. Zusammen mit Staub war es vom Mais rüber zum Raps geweht. Das könne heute so nicht mehr passieren, ist Martin Streloke überzeugt.
Die Insektizide heute kleben weitaus besser an den Maiskörnern, als das vor 15 Jahren war. Da gibt es kaum noch Staubentwicklung. Und die zweite Richtung war, dass die Sägetechnik, also die Maschinen, die Sägeräte, auch optimiert worden sind, indem insbesondere der Staub nicht mehr aus diesen Maschinen rauskommt, sondern in irgendwelchen Filtern hängen bleibt.
Clutianidin und die beiden anderen Neonicotinoide sind inzwischen im Freiland ganz verboten. Dennoch hält Henrike Madren vom UBA, dem Umweltbundesamt, die etablierte Pestizidregulierung für unzureichend. Das System habe zu viele blinde Flecken. So manche Schadwirkung würde gar nicht untersucht, etwa die auf Pilze.
Es gibt zahlreiche Organismengruppen, die nicht betrachtet werden, zum Beispiel Reptilien oder Amphibien. Und gleichzeitig werden zum Beispiel auch die Insekten oder die Pflanzen in den Feldern bisher nicht betrachtet. Cocktailwirkungen sind sehr relevant, also mehrere Mittel gleichzeitig. Da wird diese Mischungstoxizität nicht betrachtet und vor allem aber auch der Effekt, den es hat, wenn eben mehrere Mittel nacheinander angewendet werden.
Der Gewässerökologe Matthias Lies kritisiert die unnatürlichen Bedingungen bei den Zulassungsuntersuchungen für Pestizide.
Das Problem an der Zulassung ist, dass dort im Wesentlichen Laborversuche gemacht werden oder künstliche Ökosysteme, in denen die Pestizide getestet werden, aber dass im Freiland in der Realität die Bedingungen andere sind.
Wichtige Aspekte wie Stress, Konkurrenz und Hunger, die Arten in ihrer Lebenswirklichkeit empfindlicher für die Giftwirkung machen, würden dadurch nicht berücksichtigt, so Lies. Martin Streloko vom BVL betont, bekannte problematische Kombinationen aus bestimmten Insektiziden und Fungiziden habe man zugunsten von Bienen inzwischen unterbunden. Aber alle denkbaren Synergien von Pestiziden zu erforschen, sei nicht möglich. Wenn es konkrete Anhaltspunkte gäbe, werde denen wissenschaftlich nachgegangen. Beim steten Nachbessern der Zulassungen gerate man aber auch immer wieder vom Regen in die Traufe, beobachtet Wissenschaftler Lies.
Es werden Substanzen verboten, aber es werden dann Ersatzsubstanzen genommen. Nachdem DDT verboten worden sind, wurde viel Parathion verwendet, E605. Dann sind die Neonicotinoide jetzt zu einem großen Teil verboten. Jetzt werden vermehrt Pyrethroide eingesetzt. Also die Forscher rennen im Prinzip immer hinterher, herauszufinden, dass diese neuen Substanzen ebenfalls Wirkungen in der Umwelt haben.
Auch für Henrike Madren vom UBA erfolgen die Nachbesserungen im Kontrollsystem zu langsam. Als Beispiel nennt sie den Verlust von Feldvögeln. Die würden Opfer einer Effektkaskade im Nahrungsnetz.
Das ist schon lange bekannt und ist bis heute nicht im Zulassungssystem verankert. Das sieht man zum Beispiel am Rebhuhn, welches in den letzten Jahrzehnten in Europa um 90% abgenommen hat.
Trotz aller etablierten Schutzmaßnahmen und jahrzehntelangen Erfahrungen rät Jens Dauber, der Agrarökologe vom Thünen-Institut für Biodiversität, zur Vorsicht.
Es gibt immer wieder Wirkungen, die erst später sichtbar werden. Also insofern, wir müssen uns immer bewusst sein, wir setzen hier Gifte ein und die haben eben eine Giftwirkung.
Schließlich habe früher auch mal DDT als harmlos gegolten.
Pestizideinsatz und die Folgen, das war ein Beitrag von Daniela Siebert.